Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz, ganz herzlich danken, dass wir das so über dich singen und sagen können. Und wir ehren dich auch in dieser Mittagsstunde hier in diesem Raum und danken dir, dass du unser Herr und unser Gott bist, auf den wir setzen können. Wir danken dir für dich, den ganz anderen. Und wir genießen es, dass wir bei dir angekommen sind und dass du uns zu dir gerufen hast. Und wir bitten dich, dass du jetzt auch das Nachdenken, das Hören deiner Worte, das Weitergeben deiner Lehre segnest und gebrauchst. Wir bitten dich, dass du uns einen klaren Kopf, ein offenes Herz gibst. Und wir bitten dich um deinen Segen für unser Zusammensein. Gepriesen seist du, unser Gott und Herr. Amen. Anders sein, anders bleiben, gerne leben im Kontrast, Teil 2, kurzer Rückblick. Wir haben das Thema als grundsätzliches Thema erkannt, nicht nur als Zeiterscheinung, ein grundsätzliches Thema angegeben von der Bibel selbst seit 1. Mose 3. Da gibt es eine Anderslinie, die wir da entdecken. Menschen, die herausgenommen sind aus dem Feld dessen, wie man so lebt, mit allen möglichen Varianten, weil in ihnen der lebendige Gott angekommen ist und weil sie mit diesem Gott zusammen sind. Das ist das, was anders läuft. Das sind Menschen, die dann im Hebräerbrief in Kapitel 11 uns auch genannt werden, als Zeugen des Glaubens. Und die Liste ist ja eine alttestamentliche Liste, logischerweise, die schon vor 1. Mose 12, vor Abraham startet, mit Persönlichkeiten wie einem Abel, wie einem Henoch, wie einem Noah, alles Personen aus der Universalgeschichte, 1. Mose 1 bis 12, bevor ab 12 dann die Israel-Geschichte beginnt mit Abraham und so weiter. Das ist die Anderslinie. Und diese Anderslinie, die hat es in sich. Die ist begründet durch den ganz, ganz anderen. Und der ganz, ganz andere, das war unser erster großer Hauptblock, das ist nun Jesus Christus selbst. Mehr anders, als selbst wir manches Mal meinen, ist er tatsächlich totaliter aliter, der komplett andere, wie es dann in der Theologie heißt. Und das Anstößige kommt bei ihm zu tragen. Das Anstößige wollen wir gerade nicht wegnehmen. Das Anstößige gehört zum Eigentlichen der Jesus-Figur. Machen Sie Jesus nicht kompatibel, das war einer der Gedankengänge, nicht kompatibel mit dem alten System. Die Andersartigkeit ist das Besondere an diesem Jesus. Evangelium ganz anders als Religion. Mit ihm wird wirklich alles anders. Und diese Anderslinie aus dem Alten Testament läuft auf ihn zu und bekommt von ihm her dann die Orientierung in die Zukunft. Und dann kommt es zu den vielen anderen, seine vielen anderen. Das war der zweite große Gedankengang. Zugangswege biblisch, mein Richtungswechsel raus aus dem bisherigen, rein ins andere. Tatsächlich diese eine ganz wichtige Entscheidungscharakterpassage und zum anderen eben alter Natus. Ich bin der Andersgeborene, ein Gottesgeschenk, das er gemacht hat. Und er nimmt mich zu sich. Ich gehöre jetzt in seinen Raum mit hinein. Und das hat Folgen. Das hat Folgen. Und wir haben mal so ein bisschen da hineingenommen, haben zum einen das Stichwort Gott genießen thematisiert und beim Stichwort Gott genießen kam nochmal die eine andere Überlegung. Ich kann Gott genießen in ganz unangenehmen Umständen. Also die Umstände müssen nicht unbedingt gleich dem Raum eines Genießens entsprechen. Oder wie wir es heute Morgen hatten, wir es bei uns, bei meiner Frau und mir noch am Frühstück, ganz, ganz kurz. Ich kann im Frieden Gottes sein, ähnliches Thema, obwohl es ganz unfriedlich ist. Ja, und so kann ich Gott genießen, ob vielleicht die Rahmenbedingungen ganz dagegen sprechen. Es ist nicht unbedingt oder gerade häufig nicht von den äußeren Dingen abhängig, sondern dass ich in meinem Gott das annehmen darf, was ich in ihm sein darf, ist ein ganz besonderes Geschenk. Also neben diesem genialen Genießen unseres Gottes erleben wir, es ist herausfordernd, weil das alte System will uns zurückholen. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und wir sind dann in der Zielgerade gelandet mit zu begreifen, dass jetzt das, was ich da habe, jetzt auch von mir genutzt werden kann. Also ich habe jetzt diesen Acker, dieses Feld des Andersseins und nun kann ich diesen Acker, dieses Feld des Andersseins bestellen oder ich kann es auch ein Stück weit lassen. Und in dieses Feld wollen wir natürlich dann miteinander jetzt noch hineingehen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Überschrift gelesen von einer Predigt, die, das fand ich ein gutes Wortspiel, Folgen hat Folgen. Also das ist gut, ja, dass man begreift, es ist nicht das Motto, ja, jetzt bin ich halt Christ, ja. Sondern Folgen hat Folgen. Wenn ich ihm nachfolge, dann zeigt er es auch. Nochmal, erinnern Sie sich, ich kann Alternatus, das eigentliche Kerngeschenk, nicht am Äußeren festmachen und sehen. Und doch darf ich den Acker des Andersseins bestellen und den kann ich sehen. Ja, also das immer von innen nach außen. Was ich innen bin, kann nur begrenzt nach außen sichtbar gemacht werden. Das eigentliche Geheimnis, Kolosser 3. Mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Heißt aber nicht, dass ich quasi anonym bleibe und von meinem Christsein überhaupt nichts in dem großen Raum ankommt. Aber das Kerngeheimnis kann ich nicht transportieren. Das Kerngeheimnis bleibt verborgen, ist ja sogar mir selbst als Glaubendem verborgen. Wie das dann sein wird, wenn das offenbar wird, dass wir Alternatus sind, dass wir in Christus sind, dass wir zu ihm gehören, wird für uns selbst und für diese Welt natürlich etwas Faszinierendes sein, wenn Christus dann kommt und mit ihm das dann offenbart werden wird. Das kann man nur ganz begrenzt sich versuchen vorzustellen. Also, dieser Gedankengang, meine Entscheidung, ich gehöre zu ihm, mein mich erleben als Alternatus, kann ich bekräftigen. Ich kann es ausnutzen, ich kann investieren, ich kann es ausschöpfen. Nehmen Sie die Wortsprache und die Bildsprache, wie Sie sie wollen. Wenn wir das biblisch versuchen, ein wenig zu fundieren, was wir jetzt gerade hier in diesem dritten grundsätzlichen Teil gehabt haben, dann bedeutet das, dass ich auch immer wieder raussteige aus dem alten System. Ja? Immer wenn ich aussteige aus dem alten System in mein anderes System, wieder bewusst einsteige, geschieht etwas Gutes. Ein biblischer Kontext wäre zum Beispiel Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, wo dann Jesus es so sagt, die, die mit mir sind, die werden ihr Leben verlieren. Das ist diese ganz eigenartige Sprache, wo wir denken, wir sind ganz nervös. Wenn ich was verliere, das ist ja furchtbar. Nein, wenn ich etwas verliere, kann ich etwas gewinnen. Wenn ich aber das Neue verliere, dann rutsche ich wieder zurück ins Alte. Also ich muss mich, entscheiden. Ich muss wissen und wollen, was tatsächlich zu mir passt. Wo gehe ich raus und wo gehe ich wieder rein? Und deswegen gehört auch immer wieder der Nachfolgeruf nicht nur dazu, wenn ich zum Glauben gekommen bin, da ist für uns klar im Entscheidungskontext, sondern der Nachfolgeruf ist ein beständiger Ruf. Ein beständiger Ruf, der mich nicht nerven soll. Das ist ja gar nicht der Sinn der Sache, sondern der mir sagen soll, Andreas, in welcher Welt spielst du eigentlich gerade? Spielst du in beiden Welten? Bist du in dem Alternatusbereich, aber auch ein bisschen im anderen Bereich? Oder hat Gott seinen Ruf wieder an dich gerichtet, herauszukommen aus dem bisherigen alten Feld und stell dich wieder ganz neu in das Feld? Der Nachfolgeruf gehört permanent in eine christliche Existenz hinein. Das hängt damit zusammen, dass ich ja in mir, in diesen zwei Welten, zwei Personen bin. Das, was wir so nervig und störend finden, aber das jetzt noch zu unserer Existenzform dazugehört. Ich darf mit Christus Alternatus leben und sein. Ich muss wissen, dass ich immer wieder zurückgezogen werde in das alte Modul und dass ich darf lernen, auf die Stimme des neuen Herrn zu hören, Römer 6, und die Stimme des alten Herrn, der mich bisher bestimmt hat, zu verlernen, im guten Sinne zu verlernen. Und dann natürlich erleben wir immer wieder im biblischen Kontext, es leuchtet das auch ein, diesen Entscheidungsraum. Also dieses nicht Spiel auf beiden ein bisschen, sondern geht da raus und da ganz rein. Also denken wir an die vielen Kontexte, wo Jesus Christus zum Beispiel den Götzen Mammon, Geld, auf die eine Seite stellt und sich auf die andere Seite. Da geht es ja nicht im Prinzip um ohne Geld leben, sondern es geht um diesen Götzencharakter. Und sobald ich meine, ich könnte Gott und dem Mammon dienen, geht es doppelt schief. Habe ich am Ende überhaupt nichts mehr. Ich habe weder das alte System richtig, noch habe ich das neue System richtig. Also deswegen ruft der Glaube immer wieder auch in den Entscheidungskontext hinein. Aber der Entscheidungskontext, der macht uns Je nachdem, wie wir geprägt sind, relativ viele von uns macht der Entscheidungskontext nervös. Denn der Entscheidungskontext sagt ja, ich lege mich in einer gewissen Weise fest. Und Festlegung, diese Begrifflichkeit, da kriegen manche schon Flecken in den Augen, weil die das bedeutet, wenn ich jetzt das tue, schließt das ja, oh welch Problem, alle anderen 753 Möglichkeiten aus. Also, bestes Beispiel dieser Tag für Sie heute. Ob das jetzt wirklich klug war von Ihnen, hierher zu kommen, wow, denn Sie hätten ja diesen Samstag komplett anders erleben können. Wo hätten Sie überall sein können? Manche von Ihnen werden schon ganz nervös, die kratzen an der Tischplatte, weil Sie überlegen, bin ich jetzt tatsächlich am richtigen Ort oder habe ich in diesem Moment etwas an Lebensmöglichkeit verloren? Und deswegen ist der Entscheidungskontext etwas ganz Schwieriges für unseren Kulturraum. Aber er ist ein betrügerischer Kontext. Denn wenn wir in diesem Raum nicht mehr in der Fähigkeit sind, in unserem Lebensraum Fähigkeit sind, zu einer Sache ganz Ja zu sagen, machen wir nichts mehr richtig. Ich bin immer nur noch irgendwo halb, prozentual, weil ja in dem Moment könnte ich ja noch auf drei anderen Hochzeiten vielleicht tanzen und dann mit dabei sein, das noch mitkriegen, da noch reinchatten, da noch ein wenig am Leben teilhaben. Und jetzt kommt die Bibel und sagt, mach das eine mit Christus ganz und verliere das andere. Und wir spüren, ja, da liegt jetzt und das drin, wo wir auch auf ihn vertrauen müssen, dass wenn ich auf das Neue setze und das andere verloren habe, tatsächlich trotzdem letztendlich gewinne. Ja, und dieser Gedankengang, der muss immer und immer wieder in der christlichen Nachfolgeexistenz durchbuchstabiert werden. Den haben wir nicht einmal, der gehört dazu. Also, das ist genial, das Neue genießen. Der zweite Gedankengang, das ist herausfordernd. Ich muss aufpassen, dass das alte System mich nicht krallt. Und das hat jetzt Folgen. Ich darf die Entscheidungen immer und immer wieder jetzt auch festmachen. Das sind die unmittelbaren Konsequenzen, dass ich jetzt zu den anderen, denen des Christus gehöre. Bevor wir ganz intensiv eingehen, keine Sorge, auf diesen Fächer, in dem das Bestellen des Ackers der Andersartigkeit dann sichtbar werden kann, haben wir noch so ein paar Themen zu streifen, sonst ist das Ganze nicht ganz vollständig. Das eine, was wir jetzt streifen unter dem Anderssein, ist, dass ich, der ich jetzt zu den anderen gehöre, regelmäßig die Chance habe, diesen Andersraum tatsächlich auch zu nutzen. Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, wenn ich nur einmal quasi in diesen Raum meines Bei-Gott-Seins hineingetreten bin und dann nicht mehr ihn für mich in Anspruch nehme, brauche ich mich nicht zu wundern, dass der Raum für mich verblasst. Und mein verblassender Raum hat keine Strahlkraft mehr in meinen Alltag hinein. Und das ist etwas, was immer wieder Jesus-Leute erleben. Sie wundern sich, warum das so vor sich hin plätschert, suchen nach Ursachen und müssen eigentlich sagen, wenn ich nicht mehr bei dem Christus bin, im Sinn von ihn genießen, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn das in mein normales alltägliches Leben nicht hineinwirkt. Und deswegen ist das Ankommen, bei ihm sein, ausruhen, reden, sprechen, hören, keine Pflichtübung im Sinn von, das muss abgehakt werden, sondern es ist ein bei der Quelle sein, damit ich von der Quelle her bestimmt dann auch tatsächlich das hineinfließen lasse in mein Leben. Versteht ihr? Das ist kein einmaliger Vorgang, das ist ein immerwährender Vorgang. Dem Christus zuhören, die Christusworte aufnehmen, an der Quelle wirklich auch Zeit haben, sind elementare Lebens- und Überlebensvorgänge. Die Beispiele, Sie kennen sie, ich erinnere Sie nur dran. Natürlich können Sie sagen, heute habe ich jetzt mal richtig gut gegessen. Gut, wunderbar. So, und dann sagen Sie, und das jetzt für die nächsten 4 Wochen ist aber jetzt genug. Ja, dann würden Sie sagen, nee, so läuft's nicht. Und selbst wenn du noch einen Schnitzel dir mehr reingezogen hast, so funktionierst du nicht. Verstehen Sie? Und das ist geistig, aber genauso geistig sagen wir, ja, jetzt war ich auf der Lahö. So, und jetzt kommen halt Weihnachten wieder. Ja? Und dazwischen wundere ich mich dann, warum das nicht hineinwirkt in mein Alltagsgeschehen. Und deswegen braucht es was ganz, ganz Wichtiges zu sagen, Herr Jesus, ich bin wieder da. Natürlich bin ich wieder da. Ich muss an der Quelle sein. Und ich darf immer wieder an die Quelle kommen. In diesen Glaubensraum, das Reden mit meinem Gott, in seinen Zuspruch, in seine Worte, in das mir bewusst werden, dass ich der Alternatus bin, dass ich so leben bin, dass es ein Sein ist und nicht nur ein Werden. Es ist ein Sein, was mir zugesprochen ist. Und da brauchen wir alle unsere eigenen individuellen Quellbesuche. Die sind ein bisschen verschieden, so verschieden wie wir Menschen sind. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Aber jeder von uns darf, muss, kann, soll diesen Andersraum für sich nutzen. Muss ich sagen, ohne diesen Quellraum will ich heute nicht sein. Da möchte ich jetzt bei ihm ankommen. Und dazu gehört etwas Faszinierendes, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass nämlich Jesus jetzt etwas macht, wo wir von der theologischen Seite her sagen, ach Jesus, das war jetzt nicht ganz so praktisch. Da hast du uns jetzt ein Problem bereitet. Und Jesus sagt dann wahrscheinlich, ja, das war ja auch der Zweck der Übung. Also in Johannes 15, diesem berühmten Beispiel von, was ich vorhin gebraucht habe, von Weinstock und den Reben, wo ich vorhin die eine Seite betont habe, die Seite des Organischen, des Zusammengehörens, das kann man gar nicht auseinanderdenken, kommt ja interessanterweise Jesus auf diese Überlegung, ein Imperativ reinzusetzen. Erinnern Sie sich dran, Johannes 15, plötzlich sagt er in dieses Beispiel rein, bleibt in mir. Wir würden sagen, ja was jetzt? Entweder gehöre ich auf jeden Fall dazu, organisch, ja, oder du musst mit Imperativ setzen. Herr Jesus, entscheide dich. Und er sagt, hör bitte beides. Hör bitte beides. Das heißt, ich bin auf der einen Seite auf jeden Fall organisch mit ihm verbunden. Und dann kommt das, was man im theologischen Geschäft sagt, der Bildbruch. Dann wird das Bild im Grunde genommen nicht so ausgelegt, wie wir es gerne hätten. Nach dem Motto, wir würden dann sagen, und deswegen muss ich gar nichts machen. Weil ja der Weinstock an den Reben ist. Und jetzt ist der Käse auch gegessen. Das ist ja auf der einen Seite wahr. Aber im Bildbruch rauscht Jesus rüber und zieht jetzt da rein in Imperativ. Und darum bleibe bei mir. Und diese Doppelung, spüren Sie die? Diese Doppelung, die ist genau das, was den neuen Menschen Alternatus aussagt. Ich bin nicht die Marionette. Ich bin jetzt nicht in der Weise negativ passiv bei ihm. Sondern ich bin der aktiv angesprochen, das Subjekt. Und er kann zu mir sagen, jetzt Andreas, bleib auch bei mir. Komm zu mir zur Quelle. Ich will dich hier bei mir haben. Das musst du entscheiden. Und dieser Aspekt, der wird mit dazu, zu der anderen Welt. Er sagt, ja selbstverständlich bist du bei mir. Ja selbstverständlich bist du der Neugeborene. Ja selbstverständlich gehörst du zu meinem Körper. Aber das enthebt mich nicht diesem Schritt zu sagen, Herr Jesus, da bin ich wieder. Der Andersraum für andere. So, und jetzt der zweite Aspekt darunter ist, ich muss mit Ihnen sprechen nochmal über die Gefährdungen. Über die Gefährdungen. Das ist natürlich ein Feld, das haben wir nicht gern. Aber lassen Sie uns die Gefährdungen ansprechen. Zu den Gefährdungen gehört nämlich, dass ich, der ich in dieser Anderswelt lebe, dass ich in dieser Anderswelt nicht außerhalb der alten Welt unterwegs bin. So, das bedeutet zweierlei. Das bedeutet einmal, erlebe ich, wenn ich meinem alten Sein zu viel Raum gebe, dass es mich wieder rüberzieht in das Alte und ich mich im Alten wohler fühle als im neuen, besseren Guten. Und das muss mir klar sein. Also das ist das, was wir in den biblischen Schlagworten sagen, das ist der Raum der Verführung. Der Raum der Verführung. Mir wird das alte Bild so schmackhaft gemacht, so dargestellt und es triggert meine alte Konditionierung und dann rutsche ich in dieses alte System rein und etabliere mich mit Restbeständen aus dem neuen. Ich etabliere wieder das alte System. Das Gemeine am alten System ist ja, erstens, ich kenne es. Ja, ich kenne es. Ich erlebe zwar, weil der Heilige Geist in mir ist, immer wieder die Impulse, ey, das ist echt Schrott, Andreas, was du gerade machst, aber diese Impulse werden von mir weggebügelt durch konditionierte Systeme, wo ich einfach weiter marschiere. Und wenn ich jetzt in so einer Phase nicht mehr regelmäßig an der Quelle bin, von der ich ja inspiriert werde, dann wird es immer nebliger. Das Neue wird immer diffuser und das Alte ist das Bekannte und im Alten latsche ich, im Alten lebe ich, im Alten bin ich zu Hause. Und Sie kriegen nie einen scharfen Break. Das heißt, Sie werden ja nicht so rausgeführt aus dem Alten, auf dem neuen System ins Alte, dass Ihnen quasi der Teufel an der Kante sagt, und übrigens jetzt betrittst du wieder mein System, herzlich willkommen in der Sünde, sondern es wird ja Ihnen im Grauraum beschrieben. Sie schlieren rüber. Sie werden ja nicht heute der Heid und gestern waren Sie noch der Christ, sondern Sie sind ja in diesem Feld. Und das ist eine ganz gemeine Sache, die da auf einen zukommt, dass man von der Verführung spricht. Und diese Verführung hat dann oft damit zu tun, dass ich in der Lustlosigkeit hänge, weil die Quelle von mir nicht mehr als Quelle wahrgenommen wird. Und dann bin ich letztendlich in der Unzufriedenheit der alten Existenz angekommen. Und Sie wissen, ich kann teilweise Jahre und Jahrzehnte als Christ mich im alten Raum mehr oder weniger im Graubereich aufhalten und leben und richtig viel Lebenspotenzial und Entfaltung des bestellten Feldes verschenken. Ich muss es nur wissen, dass diese Verführungskräfte da sind. Und dann passiert natürlich das, was uns immer dermaßen nervt, dass dann der Mensch, der den Geist hat, aber sein Leben woanders lebt, dass der angesprochen vom Geist nicht den Mut findet, ins alte System wieder einzusteigen. Und zwar, weil wir eine furchtbare Schamkultur sind. Nach dem Motto, ha, wenn ich jetzt wieder zurückkehre, ha, wenn ich jetzt wieder anfange, hat das glaubt mir niemand. Außer habe ich schon 15 Mal gemacht. Und dann bleibe ich in meinem alten Sinn. Und wenn der Geist mich anspricht, dann führt das nicht zur Rückkehr, sondern es führt zu das bringt gar nichts. Das heißt, ich muss damit rechnen, dass Verführungskräfte bei mir an sind. Und wenn ich von Gottes Geist angesprochen werde und aus einem Verführungsraum, aus einem Grauraum wieder aufbreche, dann ist das ein richtig schönes, großes, tolles Wunder. Ja? Und das haben Sie zu genießen und dann dem Teufel den Rücken zu zeigen und fröhlich wieder in dem Alternatusraum anzukommen mit ihrem Leben. Das ist die eine Welt. Und die andere Welt ist das, was wir mit dem Verführungsbegriff auf der einen Seite und meiner Assimilation beschreiben, haben wir auf der anderen Seite die Begrifflichkeit der Verfolgung. Das ist das andere Feld, was natürlich in großen Abstufungen, das wissen wir alle miteinander, da ist. Das heißt, ich habe den Eindruck, der Preis, den ich zahle, ist zu hoch. Der Preis, den ich zahle im Neuen, ist zu hoch. Und das kann ich an unterschiedlichen Dingen festmachen. Ich kann das festmachen an, ich habe so viele Kontakte und Beziehungen verloren, weil ich Christ geworden bin. Das kann alles nicht richtig sein. Mein Verhalten setzt mich so isoliert auf, ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl in meinem Kontext. Das kann nicht stimmig sein. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl in meinem Kontext, das kann nicht stimmig sein. Ich habe inzwischen Schwierigkeiten sogar im beruflichen Umfeld, weil ich als Christ geoutet bin und ich komme beruflich gar nicht mehr richtig weiter, das kann nicht stimmig sein. Versteht ihr, man kann das sagen, ich habe einen zu hohen Preis. Und der Gedankengang, der kommt natürlich auch immer wieder. Und dann besteht ebenfalls die Gefahr zu sagen, ich mache es relativ. Ja, ich mache es relativ. Wenn ich das relativ runterfahre, habe ich natürlich auch relativ weniger Druck und es geht mir relativ besser. Und das ist natürlich ein wunderschöner Denkfehler. Denn dieser Denkfehler besteht ja genau darin, dass der Christus gesagt hat, wenn du anfängst, halbe Sache zu machen, bist du nicht etwa halb nur, sondern du bist raus aus der Welt, du erlebst sie nicht mehr. Im Galaterbrief kann es so stark sein, dass Paulus im Galaterbrief sagt, ich habe Angst, scharfer Satz, dass ihr aus der Gnade gefallen seid. Wir würden sagen, nein, wir haben nur ein bisschen reduziert. Nein, ihr habt diesen Raum verlassen. Und im Verlust des Raumes habt ihr mehr verloren als nur die Hälfte. Und deswegen ist das zweite Gebiet der Gefährdung das Gebiet dieser Versuchung, die mich zu viel kostet. Und dazu zählt natürlich ganz kurz nur der Blick in die Zukunft. Denn natürlich genau in diesen beiden Feldern wird sich Christsein der Zukunft entscheiden. Das Feld der Verführung, Assimilation, Anpassung, Verbessern und das Feld der Verfolgung, der Preis ist zu hoch, das will ich nicht. Genau da müssen wir höchst wachsam sein, dass uns das andere tatsächlich nicht verloren geht. Beispiel Hebräerbrief. Beispiel Hebräerbrief. Sie alle oder viele von Ihnen kennen mit mir den Hebräerbrief als einen Brief, der an Christen geschrieben ist, die einen super guten Start hingelegt haben. Einen super guten Start. Und diesem Start haben sie ein hohes Invest für Jesus geleistet. Sie sind komplett ausgestiegen aus dem Alten. Sie haben teilweise ihre Häuser verloren. Sie saßen in Gefängnissen, sagt der Hebräerbrief in Kapitel 10. Sie haben wirklich das Alte verloren, um das Neue zu gewinnen. So weit, so gut. Was ist denn passiert? Es ist eigentlich gar nichts passiert, außer der Zeit. Der Zeit. Zeit hat eine unglaubliche Kraft. Nämlich die Zeit hat diese Hebräerbrief-Christen mürbe gemacht. Sie kennen all das Phänomen, dass Sie und ich etwas aushalten, etwas stehen, etwas akzeptieren in einer begrenzten Dauer. Aber sobald das in eine Marathonphase reingeht, wird es heftig. Und deswegen kamen viele, die als Christen gut gestartet sind, einen guten Start und die ersten paar Jahre sehen auch noch ordentlich aus. Und irgendwann merkt man, das System bröselt. Es kriegt Verschleißerscheinungen, sagen wir. Das heißt, gerade der Glaubende, der schon ein paar Jahre und Jahrzehnte auf dem Buckel hat, ist nicht der, der sagen kann, ach, den Rest schaffe ich jetzt auch noch cool. Sondern sie wissen, bei so einem Lauf ist der Anfang nicht das Problem. Und beim Mittelstück beißen sie noch die Zähne zusammen. Sondern dass sie am Ende ankommen, das ist es. Und deswegen müssen gerade wir, die wir schon ein paar Jahre und Jahrzehnte auf dem Buckel haben, sagen, jetzt Vorsicht. Dass uns jetzt nicht auf der Reststrecke die alten Themen von Verführung und von Verfolgungsangst und Sorge uns rausnehmen aus diesem Alternatus-Lebensstil, den er uns gibt. Also der ältere Christ ist nicht der, der sich gelassen zurücklehnen kann und sagen kann, das ist jetzt alles gelaufen. Sondern der ältere Christ muss gerade aufgrund der Verschleißerscheinungen, die ihn natürlicherweise erwischen, sagen und jetzt straight durch. Jetzt ruhig durch, jetzt nicht von diesen Geistern bestimmen lassen. Das sind die Andersgefährdungen, die wichtig sind. Was sind eigentlich unsere Beweggründe? Warum machen wir das, was wir da so machen? Das ist eins, was wir immer wieder neu uns bewusst machen wollen. Und ich erkläre gerne immer in dem Trio, warum wir machen, was wir machen. Also das eine ist, ich lebe so anders, wie ich anders lebe, weil das Gott so will. Weil das Gott so will, das tue ich für Gott, in Gott, mit Gott. Ich lebe so anders, wir kommen gleich drauf, weil das Gott so will. Das ist ein unwahrscheinlich schöner, starker Grund. Ich muss also gar nicht zuerst fragen in die zwei klassischen Überlegungen. Die utilistische Frage, was bringt das mir, die ist im ersten Bereich vollkommen raus. Und ich muss auch noch nicht fragen, was bringt das dir? Sondern erst einmal ist die Frage, will er das? Und wenn er das so will, dann ziehen wir das durch. Das heißt, das Leben seiner anderen ist ein Leben, das ihm gegenüber gelebt wird. Alles, was wir leben, wird zuerst gelebt, weil wir sagen, das will unser Gott so. Das machen wir, weil unser Gott das so gesagt hat. So leben wir und so reden wir und so schweigen wir und so handeln wir, weil das unser Gott so will. Und die Frage, bringt das dir was? Sieht das die Gesellschaft auch so? Ist das mehrheitstauglich? Fühlst du dich dabei wohl? Hast du dadurch Erfolg? Bringt das dir was? Sind Sekundärfragen. Die kommen, keine Sorge. Aber erst einmal ganz, ganz wichtig. Ich gebe mit meinem Anderssein im Alltag Gott die Ehre. Christen leben, wie sie leben, weil sie Gott ehren wollen. Damit kommt natürlich in unser kleines, schlichtes Leben ein wunderbarer Mehrwert rein, nämlich dass wir aus dieser reinen Horizontalebene in die Vertikalebene kommen und merken, mein ganzes Leben ist letztendlich ein Leben auf ihn hin, Epheser 1. Das wird etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ja, das spiegelt sich im Anderssein dann wieder dieser Leitsatz. Der zweite Gedankengang ist, ich lebe anders, wie ich anders lebe, weil es zu meiner, wie sagt man neudeutsch, Identität gehört. Also, ich kann gar nicht anders. Klammer auf, Gott sei Dank, Ausrufezeichen, Klammer zu. Ich kann gar nicht anders. Ich würde mich, Gott sei es gedankt, in einen anderen Lebensraum zur Zeit, siehe Verführung, Verfolgungskräfte, nicht wohlfühlen. Das bin nicht ich. Warum betone ich das so? Weil ich nicht gezwungen wurde, so zu leben, wie ich lebe. Nach dem Motto, du bist halt der arme christliche Depp und zum Kleingedruckten in deinem Vertrag gehört diese Andersartigkeit und die musst du jetzt halt so durchziehen. Hast halt Pech gehabt, bist halt Christ geworden. Die anderen haben Glück gehabt, die können weiter vor sich hin sündigen und leben, wie sie wollen. Und du bist halt jetzt der. Jetzt zieh's auch durch. Bei manchen sieht man diese Haltung ihnen an. Ja? Nach dem Motto, ich wäre ja auch gerne Heide. Sorry, bin's halt nicht. Bin Christ. Ja? Hab nur eine Frau. Mist, dumm gelaufen. Muss ehrlich sein. Mist, lügen darf ich auch nicht. Oh, mein Leben ist eine einzige Ruine, weil ich Christ bin. Verstehen Sie, was ich meine? Das gibt es manchmal als geistliche Prägung. Und das merken Sie dann bei den Leuten? Woran merken Sie es dann? Wenn einer relativ spät in seinem Leben zum Glauben kommt und so einer, der schon 50 Jahre Entsagung in der Nachfolge erlebt hat, dann mitbekommt, dass der einfach jetzt begnadigt wird. Erinnern Sie sich an das Gleichnis? Ja, genau. Der Schluffi. Jetzt kommt er kurz vor 80 noch zum Glauben, marschiert quasi nächstes Jahr in den Himmel, hat ein tolles, sündiges Leben gehabt und ist jetzt mal eben noch Christ geworden. So, und wo, wissen Sie, wo das auch noch kommt? Bei der Heilsbegrenzung, dem selektiven Heilsfeld. Nach dem Motto, das geht ja gar nicht. Ich habe meine ganze irdische Existenz quasi verrotten lassen in dem christlichen Club und jetzt komme ich in den Himmel, weil ich das schließlich ja auch, was war das, eine Leistung, verzichtet habe und dann begnadigt Gott auf irgendeinem Weg irgendeinen sündigen Schluffi, der in keiner Weise, dann wird das selektiv. Und selektiv heißt, es darf Gott gar nicht mehr Leute in den Himmel bringen, weil das ungerecht wäre, wem gegenüber? Mir. Mir entsagungsvollem Menschen. Und verstehen Sie, was da passiert? Das müssen wir begreifen. Wenn man das nicht ganz sauber biblisch und für sich selber durch hat, dann macht man den Glauben zur Religion. So, deswegen, warum lebe ich, wie ich lebe? Ihm die Ehre, das will ich. Und das ist meine Identität. Ich lebe so, weil ich so leben will. Ich bin in dem, wie ich lebe, mit dem Anderssein, wie ich bin, glücklich. Das ist mein Leben. Der Geist, der in mir ist, der in ihn ist, der dieses Andere in ihn hervorbringt, macht das so, dass sie sagen, ich will es so. Ich will es so. Und das dritte Aspekt, der natürlich dazukommt, ist, wenn Gott so seine Ehre kriegt durch das Andersleben und wenn sie in der Identität darin glücklich sind, dann gehört zum Dritten dazu, dann ist ein solches Leben auch heilvoll, segensvoll für die, die mit ihnen leben. Im Umfeld eines anderen, eines Christen, geschieht für die, die mit ihm leben müssen, in Anführungszeichen, Heil und Segen. Babylon zur Zeit des Jeremias, Sie erinnern sich? Juden sind in die Diaspora gekommen. Juden müssen wieder klarkommen. Und dann sagt Jeremia in einem Brief diesen unwahrscheinlich starken Satz, der ja für uns einen prägenden Satz geworden ist durch Jahrtausende hindurch, dass da, wo Glaubende sind, in dem Fall Juden oder später eben Christen, da gilt es, suche der Stadt Bestes. Das heißt, da, wo ihr seid, die profitieren davon. Die profitieren davon. Nun, manchmal wird es gesehen, manchmal wird es nicht gesehen. Ganz klar. Denn mit meinem Kommen, Anführungszeichen eines Christen, geschieht ja etwas anderes. Und wie dieses andere sich zeigt, wirkt ja teilweise ganz komisch, ganz schwierig, eben nicht kompatibel. Aber wir sagen letztendlich, endlich profitiert ein gesellschaftliches Umfeld und profitieren die mit mir unterwegs sind davon, dass Sie und ich das Feld des Andersseins bestellt haben. Wir kommen gleich noch drauf. Also, Ehre an diesen Gott, Glück in meiner Identität, Segen für die, die mit mir leben müssen. Das sind die Andersbeweggründe. Nächstes Feld, was wir kurz besprechen wollen, ist, wie geschieht denn dieser Entfaltungsprozess? Wir werfen nur mal einen ganz kleinen Blick darauf, auf diesen Entfaltungsprozess. Anders sein, anders werden, anders bleiben. Anders sein, klar, durch meine Neugeburt in Christus. Anders werden, wie geschieht das? Wie geschieht das? Jetzt haben wir schon Johannes 15 ein ganz klein wenig die Doppelung gespürt. Und jetzt möchte ich gerne mit Ihnen noch einmal diese Bibelstelle aufnehmen, die ich schon manches Mal zitiert habe, die mich kennen, die kennen es hoffentlich auch, sie schon auswendig, wie der Apostel Paulus es an der Schnittstelle in Römer 12 uns sagt. Da sagt das ja folgendermaßen: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass euer Leben hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Römer 12, 1, jetzt Römer 12, 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, altes System, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erlebt eine Veränderung. Ja? Erlebt eine Veränderung. Oder was soll ich anders sagen? Soll ich sagen, oder ändert euch? Was ist denn jetzt richtig? Und Sie ahnen schon. Lasst euch verändern. Ja, was stimmt denn jetzt? Stimmt, lasst euch verändern. Erlebt eine Veränderung, verändert euch. Großes Problem. Das, was wir hier in der griechischen Sprache haben, ich will Sie nicht nerven, keine Sorge. Aber Sie merken das bei den Übersetzungen. Das, was wir in der griechischen Sprache haben, haben wir im Deutschen nicht. Das haben wir einfach nicht. Wir haben diese Form nicht. Wir haben kein Imperativ-Passiv. Das geht bei uns nicht. Also passiv heißt, jemand anders macht's. Imperativ heißt, ich mach's. Imperativ passiv heißt, ja, wer macht's? Deswegen kommen wir auf diese eigenartige Sprachbrücke in vielen Bibeln. Nicht, lasst euch verändern. Ja, was jetzt? Mach ich das oder macht er das? Er. Bissle ich. Beide. Beide? Verstehen Sie? Sie sind wieder an dieser spannenden Stelle. Es ist ganz wichtig, dass wir da das spüren, dass wir hier in einer Welt sind, wo für uns kausal zwei Dinge zusammengehören, nicht zusammengehören, die aber biblisch zusammen gedacht werden müssen. Also dieser passive Teil, es ist ein Passiv. Das heißt, das geschieht mit mir, die Metamorphose geschieht mit mir und es hat einen aktiven Charakter. Ich will diese Metamorphose. Ich will, dass das bei mir geschieht. Und dadurch kommt bei uns der Kompromiss raus, lasst euch verändern. Aber Sie müssen bei dieser sprachlichen Kompromissformel in deutschen Bibeln immer beides mithören. Dieses, das geschieht mit mir und das will ich. Ja, das geschieht mit mir und das will ich. Das ist also etwas sehr Wesentliches, dass wir das begreifen. Und deswegen spielt im biblischen Kontext das Wachstumsfeld eine ganz große Rolle. Das Wachstumsfeld hilft mir ja zu begreifen, das ist kein Schnipp. So, Heute war ich im Alten, morgen, zack, bin ich im Neuen. Was ich übermorgen mache, weiß ich noch nicht, aber das ist alles erledigt, sondern es ist ein Prozess. Deswegen haben wir dieses Bild im Epheserbrief Kapitel 4, dass wir wachsen zu dem hin, der das Haupt ist. Und jetzt geht wieder das Beides. Jetzt sagen Sie auf der einen Seite, diese Pflanze, bin ja eingewurzelt, Epheser 3, und gegründet in Christus. Also à la Johannes 15 muss ich dafür überhaupt nichts machen. Richtig? Und gleichzeitig sagt die Bibel, dass ich selber jetzt für das Wachstum mitverantwortlich bin. Wiederum. Ich muss darum auf achten, bei anderen, 1. Korinther 3, dass da gegossen und gearbeitet wird und gejätet wird. Und das heißt, ich bin in verschiedenen Bildwelten drin. Einmal bin ich diese eingewurzelte Pflanze, sein Ding. Johannes 15, Epheser 3, das in der Liebe eingewurzelt und gegründet sein. So, und dann auf der anderen Seite bin ich der, der aktiv ist und sagt, mein Gott, ich möchte gerne diese Metamorphose meines Lebens haben. So, und diese Doppelung ist wiederum wichtig. Je nachdem, wie Sie sie hören, läuft es gut oder läuft es schlecht bei Ihnen? Also, höre ich sie als Stressfaktor? Jetzt brauche ich auch noch Veränderung. Mein Leben ist doch sowieso schon so pickepacke voll. Jetzt will er auch noch eine Metamorphose bei mir. Meine Güte, das ist ja, denken Sie an den Schmetterling, das ist ja ein komplett Verwandlungsset. Das braucht ja, dann vergessen Sie es, dann sind Sie schon raus. Verstehen Sie? Wenn Sie aber jetzt sagen, mein Gott gibt mir ein Feld der Bestellung, dass in meinem Leben es zu einer Metamorphose kommen könnte. Aber das wäre ja unglaublich. Ich müsste ja nicht so bleiben, wie ich bin. Es käme tatsächlich zu einer Veränderung meines Seins. Der ich in Christus bin, dürfte nach außen hin sichtbar erkennbar werden. Aber das wäre ja. Und Sie sagen, mehr davon, Herr. Dann hat der Imperativ sein Gutes getan. Hören Sie es? Und genauso auf der anderen Seite. Wenn Sie das Passive hören und sagen, gut, dann warten wir mal, was er macht. Ist ja alles gelaufen. Er schafft die Metamorphose. Ich gucke mal, wie das Pflänzchen wächst. Ja, dann wissen Sie, Sie haben es missverstanden. Wenn Sie aber es hören im Sinn von, oh mein Gott, ich muss mir jetzt nicht tun, als ob ich der allein Seligmachende wäre, der das hinkriegt, sondern du, der mit mir verbunden ist, wirkt jeden Tag in seiner Präsenz in mir, dass ich da angebunden bin an dir, dem Weinstock, dass ich da Nährstoffe, Zufluss kriege, dass ich nicht auf der Strecke bleibe. Ich brauche keine Angst haben, dass ich allein in dem Konzept bin. Dann hören Sie passiv richtig. Also selbst passiv und imperativ hören, kommt immer darauf an, mit welchem Ohr Sie es hören. So, jetzt hören wir mal die passive Seite. Einerseits, er kümmert sich drum. Und andererseits, ich will mehr davon. Er kümmert sich drum, ja, danke mein Gott. Und ich will mehr davon. So, und jetzt steigen wir ein tatsächlich. Oh, ich habe eine richtig lange, tolle Liste. Eine richtig lange, tolle Liste, wo ich einfach überlegt habe, das war richtig spannend für mich, richtig überlegt habe, wie transportiere ich Ihnen das denn jetzt? Also dieses anders Entfaltungsfeld, das ist ja, wie viel Zeit haben Sie? Ja, aber wissen Sie, was ich meine? Das ist unglaublich. Und dachte ich, jetzt mache ich Folgendes, ob das der weiße letzte Schluss ist, mag dahingestellt sein, aber ich mache Folgendes. Ich habe mir mal ein großes Andersentfaltungsfeld vom Apostel Paulus genommen, um da mal schon bei ihm abzukupfern, was er so sagt, wenn er mit einer Gemeinde ein Entfaltungsfeld bespricht. Das sind die ersten 12 Abteilungen. Und als ich diese ersten 12 Abteilungen durch hatte, dachte ich, also bei allem Respekt, Paulus, da fehlen noch eine ganze Reihe, die wirklich wichtig sind. Und dann bin ich noch weiter durch andere Entfaltungsfelder durchmarschiert. Und jetzt, mal gucken, wie lange sie durchhalten. Also der Sinn jetzt von dem, was jetzt kommt, ist Lust kriegen, zuzusehen, wie A, passiv der Christus das bei ihnen hinkriegt. Und B, wie sie sagen, davon will ich mehr. Ja?
damit es zu einer Metamorphose ihres Lebens kommt, sie nicht im alten Schema unterwegs sind, sondern im neuen Raum sind, im Wissen, dass das Entscheidende, ihr Alternatussein, gar nicht sichtbar ist. Aber indem sie jetzt zu ihm da hineingehören, kann es gar nicht anders sein, wenn der andere in ihnen ist, werden sie anders. Der andere ist in ihnen, jetzt werden sie anders. Wo zeigt sich das Anderssein? Wo hat Paulus das thematisiert? Dieses Entfaltungsfeld des Anderssein. Wer ein bisschen Paulus Denke drauf hat, weiß sofort, wo er suchen muss. Sie müssen natürlich nie im ersten Teil der Briefe suchen. Denn im ersten Teil der Briefe schafft er ja erstmal das, was wir heute Morgen gemacht haben. Die Grundlegung, das Fundament, der andere und die anderen. Und kommt dann erst, gehorsam wie wir auch, zu dem, wie zeigt sich das denn jetzt? Das heißt, Sie müssen in den Briefen immer in der zweiten Hälfte gucken. Also, Römer Kapitel 12 fortfolgende, Kolosser Kapitel 3 und 4 oder Thessalonicher Brief. Immer wieder kommen diese Entfaltungsfeldertexte und die kommen mit großer Deutlichkeit, logisch nachvollziehbar, wie bei unserem Tagesseminar auch, im zweiten Teil. Und deswegen kommen sie auch im Epheserbrief im zweiten Teil. Der Epheserbrief, die ersten drei Kapitel, Grundlegung, der andere und die anderen. Kapitel 4 fängt wie an. Und jetzt ermahne ich euch, dass ihr würdig lebt, entsprechend eurer Berufung. Ah, das ist unser Feld. Jetzt sind wir da. Was sagst du uns, Paulus? Was kann diese Würde, diese Schönheit meiner Berufung in der Andersartigkeit zum Ausdruck bringen? Wo kann man es denn jetzt sehen, dass der andere in den anderen tatsächlich da ist? Wo kann man es sehen? Wir gehen mal mit Paulus ein ganz klein wenig auf die Felder und ich hoffe, Sie kriegen Geschmack. Sie kriegen ein bisschen Lust zu sehen, wie er es macht und Sie einzuladen, macht das. Erstes Feld, erstes großes Feld, ihr könnt doch jetzt nicht mehr so leben wie vorher. Das Feld, ich habe es so genannt, das Feld heißt das Alte ablegen. Das Alte ablegen. Oder das schöne Nein. Ein schönes Nein. Kennen Sie ein schönes Nein? Ein schönes Nein. Paulus sagt im Epheserbrief Kapitel 4 uns, die ihr an Christus glaubt, in einer wunderbaren Sprache, ich bezeuge euch, das heißt, ich mit einer sehr gefühlten Sprache, ich dokumentiere euch das, ich weise euch ausdrücklich darauf hin, worauf, dass ihr nicht mehr lebt wie die Heiden. Ihr lebt nicht mehr in der Nichtigkeit ihres Sinnes, ihr lebt nicht mehr im alten System. Ein Feld, wo Andersartigkeit sich zeigt, ist ein schönes Nein. Ich darf Dinge, die der Geist mir zeigt, die zu meiner neuen Existenzform nicht passen, glücklicherweise beenden. Und sie schauen mich an und sagen, wenn du wüsstest, was mein Problem ist, dann würdest du nicht so einen Satz da vorne sagen. Doch, ich darf Dinge, die nicht mehr in meine neue Existenzform hineingehören, beenden. Wie lange das dauert, wie ich die unter Kontrolle kriege, ob das ein Schnipp ist oder ein Prozess, das ist ein anderes Thema. Erst einmal gilt, ich darf aus dem Alten raus. Ich darf aus dem Alten raus. Ich muss mit meinem neuen Leben nicht dem Alten dienen. Es gibt das schöne Nein. Und ich lade Sie ein, in diesem Augenblick das für sich zu durchdenken. Es gibt kleine Neins, die sehr schnell Befreiung schaffen. Ja, und die sind gut, wo ich merke, diese diese Beziehung oder diese Wortwahl oder diese Gewohnheit oder wie auch immer, wo ich von vornherein weiß, das ist zwar ein Feld, aber das ist für mich kein belastendes Feld. Das ist nicht tief in der Wurzel drin. Da ist ein Nein sehr schnell gesprochen mit schönem, guten, ermutigend Erfolg. Ich sage immer, das ist wie Sperrmüll. Finden Sie Sperrmüll gut? Ich finde Sperrmüll gut. Ja? Den ganzen Ladradatsch, der sowieso rumsteht, den Sie sowieso nicht mehr brauchen. Und dann haben Sie diesen Termin und Sie schaffen da ein paar Kubikmeter raus. Das Zeug ist weg, Sie fühlen sich wohl. Niemand vermisst das. Wunderbar, wunderbar. Und genießen Sie diese kleinen Neins. Genießen Sie sie. Und ich sage, mein Gott, das ist weg. Das mache ich nicht mehr. So rede ich nicht mehr. Das tue ich nicht mehr. Da bin ich nicht mehr. Danke. Danke für die kleinen Neins. Aber Sie haben natürlich viel mehr Respekt vor den großen Neins. Das sind die Neins, die mit ihrer Personalität, sprich mit ihrem alten Sein, sehr stark verbunden sind. Sehr, sehr stark verbunden sind. Und da haben wir manches Mal einen seelsorgerlich falschen Ansatz. Und der seelsorgerliche falsche Ansatz ist, als ob ich aus meiner alten Existenz quasi mich herauslösen könnte und damit überhaupt mehr nichts mehr zu tun hätte. Neins geschehen seelsorgerlich oftmals chronisch. Das heißt, die muss ich immer wieder sagen. Und weil ich das nicht will, fange ich gar nicht an. Die einmaligen Neins und ihr Sperrmülltermin, der macht Ihnen keine seelsorgerlichen Probleme. Aber ein chronischer Termin, da sind Sie schon skeptisch. Sie müssen nur erkennen, dass allein eine Bereitschaft zu einem chronischen Nein, zu einem immer wieder neu formulierten Nein, Ihren Sieg in Christus dokumentieren. Chronische Neins sind die Dinge, die zu meiner Personalität gehören und immer wieder auftauchen. Wenn ich besondere Veranlagungen habe, die ich nicht einfach kappen kann, dann bedarf es eines immer wieder neuen Neins. Manche müssen zu bestimmten Handlungen immer wieder ein neues Nein sagen. Manche brauchen immer wieder eine klare Tür, die sie zumachen und sind dann enttäuscht, wenn nach einer gewissen Zeit sie wieder Nein sagen müssen und wieder die Tür zumachen müssen. Und Christus sieht das aber und weiß, dass das zu ihnen gehört und sieht das 58. Nein wieder mit neuer Schönheit an und weiß, es braucht in ihrem Leben auch ein 59. und 60. Nein. Verstehen Sie, Sie müssen sehen, wozu sie da Nein sagen. Was aus dem Alten immer wieder in ihr neues Leben rein diffundiert und sie immer wieder sagen, nein. Und jedes Nein schafft einen schönen Alternativraum. Deswegen feiern Sie Ihr vielfaches Nein. Nicht nur Ihr Sperrmüll einmal Nein, sondern dieses immer wieder gesetzte Nein. Ich habe das manchmal als Bild gebraucht. Sie wissen das auch. Wenn Sie Ihre Wohnung aufräumen, dann ist das toll, wenn Sie mal richtig Ihr Badezimmer gereinigt haben. Sie haben einen Großputz gemacht und es ist glänzende Fliese, blitzt Ihnen entgegen. Es riecht super gut und Sie sagen, wunderbar, ich habe ein klares Nein zum Schmutz gesagt und das bleibt jetzt für die nächsten 5 Jahre. Ja, danke, Sie haben verstanden. Wenn Sie aber dann wieder putzen, sind Sie dann enttäuscht. Nein, Sie wissen das. Aber wenn Sie es nicht machen, danke. Ja, verstehen Sie? Und das ist geistig genauso. Das heißt, das Nein, das gesprochen wird, hat unterschiedliche Qualitäten. Und das einmalige, Sperrmüll, einfache Nein, das ist no problem. Da räumen Sie auf, Käse ist gesessen, fertig, Feierabend. Sie haben Sachen in Ihrem Leben, da haben Sie einmal gesagt, Herr Jesus, oh sorry, was für ein Fehler. Und haben sie entrümpelt und das hat sie nie mehr berührt. Und sie haben diese chronischen Neins. Und ich sage immer neu, Herr Jesus, du weißt. Und ich sage um dein Willen jetzt wieder neu, nein. Und die Tür verschließe ich. Und dann gibt es ein Feld, das muss man einfach wissen, sonst macht man sich kaputt. Ist, wo sie an ganz bestimmten Bereichen, jeder von uns ist da woanders, an ganz bestimmten Bereichen ihren Kampf kämpfen. Und sie werden dieses Thema nicht insofern los, als es sie nicht mehr bestimmen würde. Es gibt Felder in unserem Leben, da hat ihre alte Existenz eine tiefe Strömung, die mit ihrem neuen Sein immer wieder neu geklärt werden muss. Und sie brauchen im Grunde genommen einen kontinuierlichen Prozess, dieses unter Kontrolle zu halten. Suchtverhalten gehört dazu. Ich bewundere Menschen, die einen Kampf führen in verschiedenen Suchtsystemen. Einen Kampf führen, ohne dass sie eine letzte endliche Befreiung erleben, um ein System unter Kontrolle zu halten. Und immer wieder neu ihr Nein da reinsprechen. Dann ist diese Person insofern auf einem ganz eindrücklichen Weg. Verstehen Sie mich ein bisschen? Aber nicht in dieser kitschigen Weise, als ob das Problem an sich los wäre. Mein Beispiel, das ich immer wieder gebracht habe, ich hoffe, dass Sie sich daran erinnern oder es erst mal hören. Wenn Sie da am Rhein Ihr Haus haben, dann haben Sie den Wasserstand vom Rhein irgendwo in Ihrem Keller. Und es hilft überhaupt nichts, wenn Sie da einmal die Feuerwehr holen und die Brühe rauspumpen. Sondern Sie wissen, diese Brühe wird immer und immer wieder in meinen Keller eindringen. Das heißt, Sie brauchen etwas Kontinuierliches. Sie müssen, um das zu schützen und zu sichern, beständig die Pumpen laufen lassen. Und das ist ein wunderschönes Nein. Ich kenne Menschen, die müssen in bestimmten Bereichen ihrer Persönlichkeit, Thema Sexualität, Thema Süchte, verschiedene Bereiche, die Pumpen laufen lassen. Die wissen ganz genau, ich brauche ein kontinuierliches Nein, mit dem ich einen neuen Raum schaffe. Verstehen Sie die unterschiedlichen Sorten von diesem Nein? Und wir konzentrieren uns meistens nur auf dieses erste kleine Nein und die anderen gehen wir nicht an. Doch, Sie dürfen die anderen angehen. Immer neu die Tür zumachen, die Pumpen laufen lassen und merken, mit jedem Ding, was Sie da tun, haben Sie ein schönes Nein, das einen guten anderen Raum schafft. Paulus drückt das so aus. Sie leben verfremdet in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind in verstocktem Herzen, sie sind ausgestumpft, abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung ergeben. Sie tun allerlei Dinge, unreine Dinge in Habgier. So habt ihr doch den Christus nicht kennengelernt. Spüren Sie, was er sagt? Metamorphose, du darfst Nein sagen. Du darfst Nein sagen. Und vielleicht sind Sie jetzt überrascht, dass der erste Raum ein Nein-Raum ist. Aber es ist ein ganz wichtiger Raum. Und ich ermutige Sie wirklich, dass Sie vielleicht auch aus diesem Seminar heraus sagen, Mensch, das habe ich unterschlagen, das habe ich vernachlässigt, da hatte ich keinen Mut mehr zu. Das habe ich nicht so gesehen. Dass Sie für Ihren neuen Raum, den Christus mit Ihnen geht, auch ein schönes Nein sagen. Einmaliges, kontinuierliches oder das Pumpensystem laufen lassen müssen. Und wenn Sie dann vor Ihren Pumpen stehen und wenn Sie vor Ihrem Nein stehen und wenn Sie Ihren aufgeräumten Sperrmüllkeller sehen, dann sagen Sie, danke fürs Nein. Danke fürs Nein. Und ich ermutige Sie von ganzem Herzen, diesen Raum mit einem Nein zu schaffen. Paulus, wo kann ich sehen? Wo kann ich das sehen? Paulus sagt, du kannst natürlich ganz klar diesen zu bestellenden Acker sehen, was die Sprache betrifft. Es ist ein faszinierendes Thema. Unsere Sprachfähigkeit, das ist, können wir auch mal zum Tagesseminar machen, auf jeden Fall. Dass wir sprechen können. Und Sie wissen, was für ein Riesenbereich unseres Lebens, das ist die Sprache. Und natürlich gehört zur Sprache deswegen auch dazu, dass sie unter dieser besonderen Vorliebe des Satans steht. Das braucht uns natürlich jetzt nicht zu wundern. So etwas Wichtiges, Wesentliches, zu meiner Personhaftigkeit gehörendes, wie Worte und die Kraft von Worten und die Möglichkeit mit Worten. Und dann dagegen steht vorhin der Apostel Jakobus, der sagt, also du weißt, was mit Worten passieren kann. Mit Worten kann ich einen Wald anzünden. Wahnsinn! Mit Worten kann ich einen Wald anzünden, mit einem bisschen Streichholz. Das ist irre. Und gleichzeitig kann mit Worten so viel Heilvolles, so viel Gutes, so viel Göttliches, Schönes geschehen. Das ist ja unglaublich, unglaublich. Und Sie ahnen schon, jetzt kommt hier der Apostel Paulus und sagt, ja, das ist natürlich ein Entfaltungsraum der alternativen Möglichkeiten der Alternatus-Leute. Wow, da könnt ihr euch austoben bis zum jüngsten Tag. Nämlich wie? Legt doch erstmal die Lüge ab. Das sind die unwahren Worte. Legt die Lüge ab. Redet die Wahrheit. Oder lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet doch was Gutes. Okay? Was erbaut. Was notwendig ist. Damit es Segen bringe denen, die es hören. Legt ab bitteres Reden. Reden voll von Grimm und Zorn und Geschrei, was für Entfaltungsraum. Schandbare, närrische, lose Reden stehen euch doch nicht an. Vielmehr Danksagung. Und dann merke ich plötzlich, ja, natürlich. Beides. Das Nein, was mitschwingt, das Nein, was mitschwingt. Wo wir alle miteinander sagen, oh, warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gesagt? Was sollte dieser Halbsatz, was sollte diese Andeutung, was sollte diese, ach, Sie wissen das, ich brauche das nicht nochmal ausführen. Und auf der anderen Seite, Sie wissen es auch von sich selber, wo ich sage, oh mein Gott, du hast tatsächlich meine Worte für was Gutes gebraucht. Und jetzt sagt der Jakobus, Schwestern, Brüder, aus einem Mund soll nicht beides rauskommen. Ach Herr, natürlich. Das ist die Zielvorgabe. Und wer mit seiner Zunge nicht sündigt, der ist der vollkommene Mann. Auch richtig. Ganz richtig. Und jetzt merken Sie, jetzt sagt er, ja, willst du? Willst du anders reden? Ich sage, ja, natürlich im Prinzip. Ja, nicht im Prinzip. Willst du wirklich anders reden? Dann fang doch in dem Raum mit dem Gesprächspartner an diesem Samstagabend an. Verstehen Sie? Versteht ihr das Modell? Sie kennen es doch auch. Sie wissen das doch. Wir sagen eigentlich ja, aber es tut sich nichts. Und dann wird Gott mit uns wunderschön seelsorgerlich kleinteilig. Kennen Sie diese seelsorgerliche Kleinteiligkeit von Gott? Die kann Sie ja nervös machen, aber sie kann auch inspirierend sein. Dass sie sagt, jetzt fang doch mal am Samstag an. Mit der Person. Aber Herr, du weißt, mein Problem ist eigentlich die am Dienstag. Jetzt haben wir Samstag. Ja, jetzt nehmen Samstag und das fällt jetzt. Und dann schau mal, was in dem Raum mit deinen Worten geschieht. Und setze mit deinen Worten eine Metamorphose. Ein Neusein in Worten. Und ich sehe ihren Augen an, das wäre nicht schlecht. Sehen Sie es, merken Sie es? Das wär doch nicht schlimm. Wäre es schlimm, wenn Ihre Worte gut wären? Nein, eigentlich nicht. Wäre es schlimm, wenn weniger Übles aus unserem Mund rauskäme? Nein. Ja, warum? Komm, bestell mit mir dieses Feld. Komm, bestell mit mir dieses Feld. Und lass mal eine Saat an Worten aufgehen, wo du denkst, das war's. Das war's. Das war's. Und Sie wissen es mit mir. Sie wissen mit mir. Das ist A und O, was an Worten aus Ihrem Mund rausgeht. Wir haben das so oft auch in diesem Haus besprochen. Das ist ja das Paradies hier, das wissen Sie. Manches Mal, ganz selten, kommen ganz kleine Grautöne ins Lahö-Paradies. Nein, Quatsch. Ja? Das heißt, natürlich wollen wir das alles hier leben. Und dann sehen Sie in irgendeinem einem von diesen tausend verschiedenen Meetings, die es in der Hütte gibt, damit der Laden am Laufen bleibt. Und Sie wissen, nur eine kleine Formulierung, eine ganz kleine Formulierung, kann den Karren in die eine Richtung ziehen oder in die andere Richtung ziehen. Und je nachdem stehen sie am Ende da und sagen, oh mein Gott, verzeih mir. Oder sie stehen danach da und sagen, oh Gott, danke dir. Wo wollen sie lieber stehen? Danke. Okay, also, verstehen Sie? Also, komm, wir sehen. Wir sehen mal andere Worte. Das fällt auf. Eine der wenigen Tätigkeiten, die ich habe morgen ja schon meine Einkaufswelten Ihnen präsentiert, die in meiner Hand liegen, sind am Samstag, heute nicht, wir waren ja im Stress, aber am Samstag der Brötcheneinkauf. So, und ich habe da meine ganz bestimmten Kandidatinnen, bei denen ich da meine Brötchen kaufe. Und je nachdem, wie die drauf sind, ist es mein Test, ob ich sie zu einem Lächeln kriege. Weil die sind ja entsprechend drauf, Samstag früh, ich komme früh da an. Und dann merkt man schon, eigentlich finden sie ihr Leben bescheuert und sie finden es auch bescheuert, dass ich da bin. Überhaupt ist alles bescheuert. Und dann ist die spannende Frage, welche Worte braucht es, dass ich tatsächlich diesem Gegenüber eine positive Resonanz abluchse? Ich kann natürlich auch sagen, Mensch, du bist blöd, ich finde dich auch blöd. Und wir haben auch nichts miteinander, gib mir die Brötchen rüber und sei still. Ja? Oder ich kann rausgehen am Samstagmorgen nach meinem 1-Minuten-Angriff und ich habe hinter mir eine Person hinterm Tresen gelassen, wo ein ganz kleiner Hauch, ein Heuchlein, gibt es das? Ein zarter Hauch von Freundlichkeit und Leben den Raum erfüllt. Komm, im Namen Jesu, wir sehen andere Worte. Wir sehen andere Worte. Und dann sagt hier Paulus in seinem Andersentfaltungsfelderraum und dann vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Hui. Wow. Und natürlich sagen wir, stimmt. Das wäre schon gut, wenn die anderen das machen würden. Das hatte ich eigentlich erwartet von dem und von der. Und jetzt liegt der Ball aber bei Ihnen. Und was sagt denn der Heilige Geist in Ihnen? Nein, nicht Ihre verletzte Seele. Nein, nicht Ihr Rechtfertigungsgehabe. Was sagt denn der Heilige Geist in Ihnen? Er sagt's doch ganz einfach. Mach's doch mal. Geh rein. Seh das mal. Und wenn's dir schwerfällt und wenn du denkst, das kann nicht sein, da brauche ich noch einen Psychotherapeuten für, wenn ich das machen soll, dann denk dran was? An das Wie. Haben Sie das Wie drauf? Vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat in Christus. Okay, das hilft mir. Das ist ja eine Vergleichsgröße. Und dann sehe ich und sehe ihr kleines Leben und dann sagen wir, okay, ich habe verstanden. Ich habe ein klein wenig die Dimension verstanden, um die es geht, Herr Jesus. Was hast du mir in meinem Leben vergeben? Nicht nur in der Dimension, zum was ich immer wieder mehr denke, in der unendlichen Wiederholung. Das ist ja der komplette Wahnsinn. Wir haben ja nicht nur, oh, ich habe einen riesen Bock geschossen, mein Gott, vergib mir. Das auch. Sondern, Herr, mein Gott, dasselbe wie gestern. Und übrigens von vorgestern auch. Und höchstwahrscheinlich morgen wieder. Sehen wir? Und dann zu begreifen, so ist er. Und jetzt merken Sie es ganz elementar. Wollen Sie hier weiterarbeiten? In dem Feld des alten Systems? Können Sie machen. Dann sind Sie, ach so, ja, dann sind Sie natürlich in der Lahmich-Welt gelandet. Wissen Sie noch? Der siebte nach Kain? ich werde mich 70 mal 7 mal rächen. Dann sind sie da. Herzlich willkommen. Fröhlich weiterleben. Oder sie gehen in die Parallelwelt, in die Henochwelt. Und dann sagt die Henochwelt und er wandelt mit Gott. Und dann sind sie bei, dann vergeben. Wollen sie damit machen oder wollen sie damit? Willst du das bauen? Willst du das bauen? Oh, der Heilige Geist, das weiß ich. Ich habe ihn auf meiner Seite. Der Heilige Geist sagt in ihnen und sagt in mir, Andreas, wo willst du jetzt weiterarbeiten? Willst du wirklich in der Lahmich-Welt weiterarbeiten? Willst du in dem Siff weitermachen? Ist das dein Raum, in den ich dich hinein alternatus gesetzt habe? Das musst du, da musst du nicht leben. Du musst nicht in der Lahmich-Welt leben. Musst nicht. Komm, spring. Komm, spring. Geh in die andere Welt rein. Geh in die andere Welt rein. Vergeb den anderen. Und ich schaffe einen neuen Raum. Ich schaffe einen neuen Raum. Wer ist der große Profiteur Ihrer Vergebungsbereitschaft? Sie wissen es. Sie selber. Sie selber. Ich erlebe das nicht nur bei anderen, ich erlebe das immer mehr bei mir. Bei mir ganz praktisch. Denn jede Vergebung, die ich ausspreche, erleichtert mein Gepäck. Erleichtert mein Gepäck. Ich muss mich ja gar nicht mehr drum kümmern. Ich habe ja gar keine Rechnung mehr offen. Das ist ja für mich schon erledigt. Ich habe es vor kurzem erlebt an einem Sachverhalt. Das fand ich für mich ermutigend, um weiterzumachen. Dass eine Person zu mir kam und mit einem Verhalten zu mir kam, für das diese Person sich meinte, Entschuldigung, alles richtig. Aber das hatte ich schon lange erledigt. Herr Jesus, ich will mich da nicht drum kümmern. Verzeih ihm, fertig, Ende, aus. Und als die Person dann mit dem Anliegen nochmal kam, für diese Person war das wichtig, verstehe ich auch, merkte ich, oh wie gut, dass mich das die ganzen Wochen nicht beschäftigt hat. Ich hätte jetzt die ganzen Wochen mich genauso wie er von meiner Seite drum rumdrehen können und hätte mein Leben belastet mit dem, wie der sich unmöglich... Und habe ich da irgendwas davon? Ist das Christusgemäß? Ist das das Neue? Ist das der neue? Ist das der neue Bau, den ich baue? Nein, Alternatus. Und Alternatus heißt, der Geist des Christus darf in dir sich entfalten. Du kriegst eine Lust, es zu wagen, zu vergeben. Merken Sie was? Das ist ja wirklich sichtbar. Das kriegt man mit. Das ist jetzt das, was nach außen hin erkennbar wird. Ja. Die Saat der Worte, die Vergebung, der Charakter, unterschiedliche Charakter Ihres Neins. Und dann Epheser, ich bin in Epheser 5 inzwischen gelandet. Und dann lebt in der Liebe. Lebt in der Liebe, wie Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Folgt Gottes Beispiel als geliebte Kinder. Epheser 5, 1 und 2. Haben Sie Verse auf dem Schirm gehabt? Wie intensiv hier Paulus das reinnimmt, dass das ein wunderschöner Bereich ist, in dem ein alternativer Lebensraum geschaffen wird. Und natürlich würde ich sofort sagen, Herr Jesus, das stimmt natürlich. Natürlich, Jesus, das stimmt. Deine Liebe, das ist mein Lebensglück. Dass du mich so hast, wie du mich hast, Das ist alles für mich, selbstverständlich, ist alles für mich. Und dann sagt er mir doch im Römerbrief Kapitel 5, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz. Und Sie wissen, dass das jetzt, dass nun freundlicherweise keine begrenzte Dosis ist, sondern dass diese Liebe tatsächlich, dass die da ist, immer wieder neu da ist. Und vielleicht ist das Ihnen zu pauschal und zu wenig griffig. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Dann kommen wir an mit diesen Sachen. Sie kennen sie auch, diese Sachen. Das ist so wenig konkret. Das ist ein Einzelfall. Und ich bin überzeugt davon. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass der Christus in Ihnen weiß, zu 90% es Ihnen signalisiert, wie einer bestimmten Situation Liebe zu geschehen hat. Das bin ich überzeugt. Können mich gerne, versuchen Sie es mal. Kriegen Sie nicht hin. Vom Gegenteil überzeugen. Das heißt, wir fokussieren uns auf die Spezialfälle und hätten so viel Möglichkeit, was Neues zu bauen. So viel Möglichkeit. Und wieder, Sie können natürlich im alten System weitermachen. Sie können da weitermachen. Aber Sie haben ja gesagt, nicht am Schema teilhaben. Und die Metamorphose zulassen und selber wollen. Also Herr, ich bin da komplett ungeübt. Ich fühle mich so eckig und kantig und so unfähig. Aber ich will dir es einmal sagen, dass du mich damit einsetzen kannst, dass ich anfange zu lieben. Ist das vorsichtig genug? Und allein das schafft schon ein Alltagsraum, wo sie sagen, oh, geht doch. Kennen Sie das? Wo sie selbst überrascht sind? Wo es nicht schief gegangen ist? Wo sie nicht mit sich selber und ihrer alten Systematik gegen die Wand gefahren sind? Wo sie danach dagegen stehen und sagen, danke. Danke. Weil in ihrem Leben und durch ihr Leben ein Stück Liebe, die Christus-Charakter hat, in eine Szene ihres Daseins hineingekommen ist. Ach, ich merke, ich sehe es ihren Köpfen an. Sie sagen, ich soll aufhören, weil sie jetzt alles ausprobieren wollen. Also, ganz, ganz klar, das Nein ist da, das Nein ist da. Und natürlich ist auch da zu sagen, ich will eine andere Sprache. Und mein Gott, her mit der Vergebung und auf jeden Fall her auch mit der Liebe zu Menschen. Mit der Liebe zu Menschen. Ganz kurz noch, zu welchen? Komm, eine ganz, ganz wichtige Passage. Sie ist Ihnen bewusst. Wir kommen wieder an den Anfang von dem Ding. Wer sind denn die, wo ich sage, jo, das geht? Und wo sage ich, das geht gar nicht. Und dann kommt Christus bei mir vorbei und sagt, du übrigens, für den war ich auch am Kreuz. Und übrigens hat er nicht mehr Schuld als du. Und übrigens, dass du es weißt, ich habe den genauso lieb wie dich. Und dann spüren wir etwas unglaublich Wohltuendes. Und setzen Sie sich dem aus, bitte! Dass in ihnen das Eis schmilzt. Das Eis, das unglaubliche Harte, schmilzt. Weil sie plötzlich merken, mein Gott meint das wirklich ernst. Dass er alle liebt. Mit einer umfassenden, nicht endenden Liebe. Und jetzt beginne ich an diesem Jesus in meiner Promille-Lebensweise Anteil zu nehmen an diesem Programm. Gehen Sie mal los. Wir müssen einen Cut machen, ich hatte es befürchtet. Und Sie können jetzt die ersten vier Felder ausprobieren. Feinde sind genug da. Geredet wird auch, vergeben, nein, Sie wissen, was ich meine. Also, wir lassen es stehen, wir lassen den Raum stehen und vergessen Sie nicht diesen Eindruck, denn diesen Eindruck, das will ich. Ich sag's mal ein bisschen, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, das könnte ja richtig gut werden. Mensch, wenn ich mal ein paar Neins loswerden würde, wenn ich ein paar andere Worte, wenn Vergebung mein Leben wäre, wenn Liebe erkennbar würde. Oh mein Gott, das ist ja... Und jetzt sagt Gott, ja, genau, das ist es. Und jetzt lass die Metamorphose zu und geh die Metamorphose an. Und schau, was in diesem neuen Raum tatsächlich erkennbar nach außen geschieht, der du bei mir, dem ganz anderen bist. Ich bete jetzt noch. Und zu meinem Gebet gehört auch gleich ein Tischgebet dazu. Denn beim Kaffeetrinken, was jetzt stattfindet, haben Sie kein gemeinsames Gebet am Anfang zu erwarten, weil wir sagen, Sie dürfen gleich zu diesen Buffets hinstreben, damit Sie nicht zu stark in der Heiligung gefordert sind und sich erst hinsetzen müssen und dann wieder aufstehen. Das ist für manche eine Überforderung. Nein, Quatsch. Also Sie dürfen gleich dahin gehen. Und natürlich wissen wir auch nicht, wo Sie sitzen nachher. Es ist tatsächlich ja so warm jetzt geworden, dass vielleicht der ein oder andere wirklich Lust hat, auch im Kaffeegarten da nachher sich aufzuhalten. Deswegen gibt es auch keinen Schluss des gemeinsamen Kaffeetrinkens. Das kriegen Sie selber in großer geistlicher Autorität hin. Und dann treffen wir uns hier wieder um 3:30 zu unserer finalen Runde. Ich bete. Herr Jesus Christus, das ist natürlich jetzt ein Raum, den wir betreten haben. Und wir sehen, dass der noch richtig viele Zimmer hat, dieses Haus. Das macht uns richtig glücklich. Ja, wir wissen, das Eigentliche unseres Andersseins ist verborgen in dir. Und doch gibst du uns da so Felder, die wir bestellen dürfen. Und wir wollen diese Felder bestellen, weil es dich ehrt, weil es uns glücklich macht und weil es Segen bringt. Bitte, bitte. Schenk es uns, dass wir diese Felder bestellen. Schaff du in uns diese schöne Andersartigkeit. Danke. Danke auch für all das Gute. Du bist ein so reicher Herr. Und wir danken dir für dein Versorgtsein. Wir freuen uns auf das Kaffeetrinken. Segnen die Gaben in deinem Namen, bitten dich um gutes Zusammensein, sprechen, austauschen, reden oder auch schweigen und dir begegnen, was auch immer. Danke, segne uns das Kaffeetrinken. Gelobt seist du. Amen.